Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Vicky Rabensteiner.
Heute sind wir in Meran bei Jutta Pedri, Rechtsanwältin, Verwaltungsrätin der Raiffeisenkasse Bartschins und auch Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde.
Ja, guten Nachmittag, Vicky, danke für die Einladung. Mir ist der Mensch an und für sich eigentlich immer sehr wichtig. Habe, glaube ich, deswegen auch Rechtsanwaltin werden wollen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte Menschen helfen. Als Genosse sollte man eben effektiv sehr geschätzt sein, aber auch sehr unterstützt werden. Also wenn ich mir das jetzt so noch einmal vor Augen führe, dann waren wir sehr mutig, ja. Aber wenn man jung ist, dann ist man da vielleicht auch ein bisschen blauäugiger, zum Glück.
Die Beweggründe, wieso sich jemand genossenschaftlich engagiert, können ja viele sein. Bei Jutta Pedri war es auch das Interesse zu sehen, wieso Menschen bei uns in Südtirol eigentlich finanziell in Schieflage kommen und was es bedeutet, eine Bürgschaft abzugeben. Guten Nachmittag, Jutta. Du hast als Rechtsanwältin mit Menschen zu tun gehabt, die finanziell in Schieflage gerieten und siehst nunmehr im Verwaltungsrat der Raiffeisenkasse Bartschins, welche Hebel man schon sehr früh setzen muss und kann, dass dies nicht passiert. Können wir damit gleich in medias res gehen?
Ja, gerne. Das würde ich gerne erklären. Und zwar ist so, jeder Anwalt hat so sein Spezialgebiet, sagen wir mal so, oder ein Gebiet, das ihn sehr interessiert. Bei mir ist das seit mittlerweile 15 Jahren das Familienrecht. Und im Familienrecht kommt man natürlich sehr schnell mit den Personen in engem Kontakt. Und natürlich auch die finanzielle Seite muss sofort beleuchtet werden. Und da kommt man immer wieder auf diese Bürgschaften, was zum Beispiel Frauen eingehen beim Wohnungskauf oder eben auch Geld, was gegenseitig geliehen wird. Und das interessiert mich sehr, zu versuchen, als Verwaltungsrätin im Vorfeld abzuklären, ob das bei dieser Person überhaupt möglich ist, beziehungsweise auch zu schauen, dass diese Person das auch versteht, warum manchmal Kredite eben abgelehnt werden, um im späterer Folge eben nicht in eine finanzielle Schieflage, eben wie du es gerade richtig gesagt hast, zu geraten. Genau.
Eben, wir haben es gehört, du bist Juristin und hast das humanistische Gymnasium Beda Weber in Meran besucht, bist seit vielen Jahren Verwaltungsrätin, anfangs bei der Raiffeisenkasse Salon, später jetzt eben heute in Bartschins. Und deine Spezialisierung ist eben Familienrecht. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass man nicht unbedingt einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund mitbringen muss, um Verwaltungsrätin in einer Bank, in einer Raiffeisenkasse zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann von mir ausgehen. Also ich bin effektiv das humanistische Gymnasium besucht und habe keine wirtschaftliche Ausbildung genossen sozusagen. Meine Mutter hat zwar später zu mir immer gesagt, ja Jutta, aber du hast das Geschäftliche im Blut und hätte dann mich immer gerne im Wirtschaftsstudium gesehen. Aber nachdem mein älterer Bruder eben Jus in Padua studiert hat, dann hat mich das einfach fasziniert und da wollte ich eben ihm nacheifern. Nichtsdestotrotz hat mich die Wirtschaft immer interessiert, interessiert mich nach wie vor und das Thema hat mich nie losgelassen. Deswegen glaube ich, ist es nicht unbedingt notwendig, dass eben die Person, die sich für einen Verwaltungsrat interessiert und dort kandidieren möchte, dass die sich in Wirtschaft absolut und speziell gut auskennt, sondern das kommt mit der Zeit. Aber natürlich die Bereitschaft zu lernen, auch in diesem Gebiet, ist natürlich sehr hoch. Also man muss sehr viel dazulernen, wenn man das nicht schon in der Ausbildung genossen hat. Aber das macht ja auch den Reiz aus, dass man was Neues lernt.
Allerdings. Wir sitzen ja hier in wunderschönen Räumlichkeiten im Herzen von Meran, also deine Kanzlei, die du gemeinsam mit deinem Bruder betreibst, alte Perserteppiche, Gemälde, Statuen rund um uns herum. Und das ist ja auch, also man ist über die Familienbande verwoben und das führt uns ja auch zum Thema der Bürgschaften. Also wenn Menschen miteinander zu tun haben und füreinander einstehen, kann das im Guten wie im Negativen Folgen haben. Kannst du uns das Konzept der Bürgschaft vielleicht kurz für die Hörer erklären, beziehungsweise was es bedeutet, wenn das, du hast es ja gesehen früher als Anwältin, was es bedeutet, wenn man eine Bürgschaft eingeht und dann finanziell in Schieflage kommt, wie ist das ein bisschen einzuordnen?
Genau, also ich möchte jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht langweilen mit einem Zitat aus dem Gesetzbuch und deswegen, ich komme direkt in das Praktische hinein. Und zwar ist so, also ganz viele Personen haben das Wort Bürgschaft schon einmal gehört, vielleicht die eine oder andere oder der eine oder andere hat die auch abgeschlossen. Und da geht es hauptsächlich darum, dass man in eine Kredit auch eintritt, sozusagen, mit einer anderen Person. Häufig passiert das eben bei Ehepartnern, dass eben ein Kredit von der Bank dann genehmigt wird, wenn eine zweite Person, sprich Ehefrau, Ehemann, eine Bürgschaft unterschreibt. Das ist eine Sicherstellung, eine persönliche Sicherstellung. Nun ist es so, dass viele Personen eben, muss ich sagen, leider, die auch zu mir in die Kanzlei gekommen sind und eben auch eine Bürgschaft vielleicht in der Vergangenheit unterschrieben haben, der Meinung waren, dass diese Bürgschaft sich zum Beispiel mit einer Ehetrennung auflöst. Also sobald die Ehetrennung durch ist, haben die gemeint, das ist auch die Bürgschaft erledigt. Und das ist eben ein großer Trugschluss. Denn die Bürgschaft, die muss ja nicht unter den Familienangehörigen nur stattfinden, sondern eben kann auch bei Drittpersonen sein. Grundsätzlich aber ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Bürgschaft so lange aufrecht bleibt, bis dieser Kredit nicht abbezahlt ist. Und wenn die Person, die die Bürgschaft übernommen hat für eine Person, die muss dann dafür einstehen. Das heißt, wenn die Erstperson das nicht zahlen kann, dann wird die Bank sich an den Bürgen wenden. Und das ist manchmal eine sehr negative Überraschung für viele Personen. Und deswegen mein Appell an alle, bitte immer das Kleingedruckte, wie es so schön heißt, lesen. Und auch verstehen. Und wenn man etwas nicht versteht, ist es überhaupt kein Problem, dass man nachfragt. Entweder in der Bank selber, wo man diese Bürgschaft unterschreiben möchte, oder eben auch sich an einen Rechtsanwalt wendet, oder wie gesagt, auch vielleicht einmal ein Zivilgesetzbuch herausnimmt und sich das einmal nachschaut. Aber wichtig, dass es eben sich nicht auflöst mit einer Lösung der Familienbande, wie man so schön sagt.
Das ist es auch angesprochen, bei dir schlagen ja mehrere Herzen in deiner Brust. Jenes der Rechtsanwältin, du hast dich schon mit 30 Jahren getraut, selbstständig zu machen mit einer Rechtsanwaltskanzlei im Unterland. Wie mutig war denn das? Weil die Konkurrenz in Südtirol ist ja groß und anfangs hattest du ja wahrscheinlich keinen riesigen Kundenstock. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
Also, das ist eine sehr tolle Frage und die beschäftigt mich auch in letzter Zeit öfter. Warum? Weil ich heuer in der Kommission der Anwaltsprüfung tätig war und so live das noch einmal miterleben durfte, wie die Aufregung ist schon bei der Anwaltsprüfung und wie jung man da eigentlich ist. Und wenn ich mir denke, ich habe 2004 die Anwaltsprüfung bestanden und gleich ein Jahr drauf habe ich mich dann selbstständig gemacht und wie du richtig gesagt hast, nicht in meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin und das wäre jetzt Bad Schins, sondern im Unterland in Neumarkt. Damals mit einer Rechtsanwaltskollegin. Ja, also wenn ich mir das jetzt so noch einmal vor Augen führe, dann waren wir sehr mutig, ja. Aber wenn man jung ist, dann ist man da vielleicht auch ein bisschen blauäugiger, zum Glück. Und wir hatten eigentlich nie Angst, dass wir keine Klienten hätten oder dass uns die Arbeit ausgeht. Also uns hat das einfach Spaß gemacht und deswegen haben wir das angestrebt. Ich habe mich dann getrennt von dieser Anwaltskollegin und bin da mit meinem Bruder seit mittlerweile 18 Jahren in der Sozietät und muss sagen, er war selbst auch sehr jung, also als er sich selbstständig gemacht hat in Meran. Und ich habe das eigentlich eben immer als total aufregend empfunden und hätte mir da nie Gedanken gemacht, dass es nicht klappen würde. Nichtsdestotrotz an der Anwaltskammer hat uns die Sekretärin damals mit sehr strengen Augen betrachtet, als wir da unsere Sozietät angegeben haben und gesagt, ja, also meine lieben Damen, also das ist jetzt kein Spaß. Also das ist wirklich ein sehr seriöser und sehr anstrengender Beruf. Ich hoffe, ihr habt euch das alles gut durchdacht. Und ja, also nach wie vor ist es ein sehr toller Beruf und ich bin froh, dass ich damals den Mut aufgebracht habe, diesen Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit.
Nach diesen zwei Schritten, also der Rechtsanwaltskanzlei, auch des Verwaltungsrates, hast du jetzt auch einen weiteren Schritt gesetzt. Du bist politisch tätig im Gemeinderat. Was sagen deine zwei Söhne dazu, wenn sie eine so engagierte und vielbeschäftigte Mutter haben?
Ja, also ich muss dazu sagen, meine zwei Söhne sind mittlerweile beinahe 18, ist der Große und der Kleine, der ist 15 Jahre alt. Sie sind beide in einem Internat. Das heißt, unter der Woche sind sie in der Schule und im Internat beschäftigt. Vielleicht auch deshalb habe ich mich getraut, 2020 auch den politischen Weg einzuschlagen auf Gemeinderatsebene. Meine Söhne, muss ich sagen, freuen sich eigentlich immer mit mir, mit den kleinen Erfolgen, wenn man das so nennen darf. Also wenn ich damals kandidiert habe, haben sie mir alles Gute gewünscht und gesagt, Mama, das schaffst du sicher. Und deswegen, also sie sind, glaube ich, mittlerweile das auch gewohnt, dass ich einfach meinen Weg gehe, ebenso wie mein Mann, wo der oft gefragt wird, ja, aber dann ist die Dame ja nie zu Hause, deine Frau, nicht? Dann lacht er meistens und sagt, ja, aber ich könnte sie eh nicht aufhalten, nicht? Das ist sie, das ist ihr Naturell. Und ich muss sagen, das Neue fasziniert mich. Ich lerne gerne dazu und eben auch das Politische hat mich sehr interessiert, hauptsächlich im Kleinen vielleicht etwas zu bewegen. Und deswegen, ja, stimmt. Also ja, ich bin vielseitig unterwegs.
Du bist dann bei WNET, dem Frauennetzwerk, dabei. Und geht es eigentlich auch dort darum, eines ist Vorbildfunktion für Frauen zu sein, aber das andere ist ja wirklich auch für die nächste Generation, sprich auch für die Söhne, dass sie sehen, Gleichberechtigung wird daheim gelebt, wird im Arbeitsumfeld gelebt. Und es ist ganz selbstverständlich, dass auch eine Frau, eine Mutter Karriere macht.
Auf jeden Fall. Also WNET ist ein ganz tolles Frauennetzwerk in Südtirol. Ich bin als Rechtsanwaltspraktikantin durch meine ehemalige Chefin, die ehemalige Staatsrätin Dr. Ulrike Lobis aus Meran, in diese Gruppe gekommen. Es hat mich von Anfang an fasziniert, all diese engagierten, kompetenten Frauen zu erleben und mit denen in Verbindung bleiben zu dürfen, die einen Weg gegangen sind oder den Weg noch gehen und sich eben nicht von diesen teilweise auch männlich besetzten Gremien abschrecken zu lassen. Ganz viele Frauen im WNET sind in Verwaltungsräten tätig. Und ich muss sagen, meine Söhne haben das natürlich so erlebt. Ich habe ihnen manchmal gesagt, ich hätte auch gerne eine Tochter gehabt. Da sind sie nicht so ganz begeistert, weil sie immer sagen, ja Mama, du bist eh schon so für Frauen, nicht? Dann wäre die Frau da bei uns Prinzessin und wir wären sozusagen hinten angestellt, nicht? Das sage ich jetzt scherzhaft, aber effektiv haben meine Söhne das ganz früh gelernt und haben manchmal auch gefragt, ja und was, wieso machst du das jetzt und nicht der Papa, wenn bestimmte Dinge angefallen sind? Da habe ich gesagt, ja, weißt, wir machen das zusammen. Und deswegen auch ein Beispiel, als die Kinder klein waren und manchmal, wenn sie eben krank geworden sind und ich eventuell eine Gerichtsverhandlung hatte oder einen dringenden Termin und eben nicht zu Hause bleiben konnte, hat mein Mann mich immer unterstützt. Entweder er hat versucht, frei zu bekommen oder hat seine Mutter zu mir geschickt. Also meine Schwiegermutter hat mich auch immer sehr unterstützt und da sind wir jetzt eben schon bei einem Thema. All dies würde ich oder hätte ich auch nie gestemmt, wenn ich die Familie als erstes und zweitens mein auch Freundesumfeld nicht ähnlich denken würden und handeln würden wie ich.
Eben, ich habe dich ja bei einer Theateraufführung im Vincentinum in Brixen näher kennengelernt und dort gehen eben deine zwei Söhne zur Schule. Ist eine humanistische Ausbildung, Latein, Altgriechisch, dasselbe, das auch du genossen hast. Wie zeitgemäß ist es eigentlich noch, Latein und Altgriechisch zu lernen, wenn wir doch jetzt im Zeitalter der KI nach vorne blicken müssten und ganz andere Kompetenzen aneignen sollten? Wie siehst du diesen Werdegang ja, im Schulweg?
Das ist eine sehr interessante Frage und da könnte ich mich jetzt wahrscheinlich sehr lange mit dir unterhalten, weil das sehr oft gefragt wird, auch von Freundinnen, die dann sagen, ach, deine Söhne, ah, die machen das klassische Gymnasium. Ja, was macht man dann eigentlich mit Griechisch oder mit Latein? Und ich muss dann auch ein bisschen schmunzeln manchmal, aber irgendwo, sie haben natürlich in dem Fall recht, wie du sagst, es sind jetzt andere Kompetenzen gefragt, wie du sagst, KI oder auch Computerkenntnisse und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass im humanistischen Gymnasium heutzutage zum Beispiel keine Computerkenntnisse erwartet werden. Also das wird natürlich auch unterrichtet. Was mir aber an diesen beiden, weil wir sie gerade ansprechen, alten Sprachen so gut gefällt, ist eben die Geschichte und die Geschichte dahinter und auch die Überlegung, die in den ganzen Übersetzungen, man übersetzt ja dann Werke von Philosophen und so weiter, die da dahinter stecken. Also die Gedanken, die eben dahinter stecken, sind nach wie vor sehr modern. Und ich glaube auch, dass der humanistische Geist nach wie vor und vielleicht gerade weil KI auf dem Vormarsch ist, trotzdem immer sehr wichtig bleibt und bleiben soll, das Menschliche. Und das wird in dieser Schule auch sehr, sehr hoch gehalten. Es wird nicht vergessen. Und das finde ich extrem wichtig. Und mir ist der Mensch an und für sich eigentlich immer sehr wichtig. Habe, glaube ich, deswegen auch Rechtsanwaltin werden wollen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte Menschen helfen, auch in ihrer Fasson dann glücklich zu werden, und sind nämlich keine Maschinen. Die brauchen ein bisschen empathische Personen. Und ich glaube schon, dass mir die Schule, also meine Ausbildung, auch viel dafür mitgegeben hat auf den Weg.
Eben, wir hatten es ja auch gesagt vorab, also diese Empathie oder diese Allgemeinbildung sind sehr wichtig, auch in einem Verwaltungsrat, weil vielfach steckt ja einer hinter einer misslichen finanziellen Situation oder auch nur hinter einer Anfrage steckt jeweils ein Menschenschicksal. Findest du, dass die Verwaltungsräte also nicht nur mit Menschen mit einem Wirtschaftsstudium besetzt sein sollen, sondern dass man vielleicht etwas weiter blickt und dass es nicht nur darum geht, mehr Männer und mehr Frauen vor allem in die Verwaltungsräte zu bringen, sondern mehr Kompetenzen im Allgemeinen?
Also ich finde schon, deswegen ist es auch in den Raiffeisenkassen, die ja Genossenschaftsbanken sind, ein großer Unterschied zu anderen Banken, die eben Aktiengesellschaften sind. Als Genosse sollte man eben effektiv sehr geschätzt sein, aber auch sehr unterstützt werden. Und deswegen glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass man den Menschen dahinter sieht, der einen Kredit aufnimmt, warum diese Schieflage zum Beispiel ist oder warum jetzt bestimmte Zahlungen nicht fristgerecht erfolgen. Ja, ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, nicht nur die Zahlen zu bewerten und gerade eben in einer Genossenschaftsbank, wie es unsere Raiffeisenkassen sind, dass es da schon den Unterschied ausmacht, dass man auch den Menschen nicht vergisst.
Die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.
Heute sind wir im Meran bei Jutta Pedri. Als wir unser Vorgespräch geführt haben, bist du gerade mit deinem Hund Franz auf einem Osterspaziergang unterwegs gewesen. Wie wichtig sind für dich eigentlich Auszeiten, um vom dicht gedrängten und getakteten Alltag abzuschalten?
Sehr wichtig und vielleicht im Laufe der Jahre auch immer wichtiger, wenn man bedenkt eben, dass man durch die Arbeit und auch die Tätigkeiten in Verwaltungsräten meistens in Räumlichkeiten sich befindet. Das heißt, man ist sehr viel im Inneren, fehlt einem die Natur extrem. Und ich merke das immer mehr, deswegen mich zieht es effektiv sehr in die Natur hinaus. Durch meinen Hund gehe ich eben sehr viel spazieren natürlich, aber ich liebe auch allgemein das Reisen, also ich bin gerne unterwegs, lerne andere Kulturen kennen. Ein Hobby von mir ist auch also das Schwimmen, also Wasser ist so mein Element, das genieße ich sehr. Auch im Sommer fahre ich gerne ans Meer und ja, wie gesagt, ich brauche die Natur. Also ich bin jetzt nicht der große Sportler, also das war ich nie, aber ich bin gerne in der Natur, im Freien unterwegs und das genieße ich sehr und das tut mir wirklich gut, ja, da danke ich auf.
Du hast ja gesagt, es gibt für dich einen Sehnsuchtsort, den du 12 Jahre lang besucht hast, bis deine Söhne gesagt haben, jetzt wollen wir etwas anderes sehen. Was wäre das, Jutta?
Also das ist ganz etwas Interessantes. Ja, ich bin durch Freunde aus Mailand, also Studienfreunde aus Mailand, an einen bestimmten Ort in Sardinien geraten. Der hat mich nicht mehr losgelassen. Also da bin ich effektiv mit meiner Familie 12 Mal hintereinander hingefahren, eben bis meine Söhne irgendwann mal, wie man so schön sagt, stuff waren. Aber es war für mich ein Sehnsuchtsort, ist immer noch ein Sehnsuchtsort. Wenn ich an diesen Strand denke, dann könnte ich heute schon wieder meine Koffer packen und dorthin starten. Was mich da so fasziniert, ist einfach dieses ruhige, schöne Meer und die gesamte Umgebung, die mich sehr beruhigt. Sagen wir, es ist eine hügelige Landschaft und die beruhigt mich sehr und ja. Das ist effektiv. Ich möchte jetzt nicht den Namen des Ortes nennen.
Damit er nicht aber, genau. So bekannt wird, ja.
Ja, richtig, richtig. Aber es ist effektiv ein ganz, ein schöner Ort.
Mhm. Und wenn man jetzt nochmal auf deine humanistische Bildung blickt und dein Griechisch, kann man sich dann vorstellen, dass es dich sehr oft in der Vergangenheit auch nach Griechenland gezogen hat und dort in die verschiedenen Museen, oder wie kann man sich das vorstellen?
So sollte es eigentlich sein, ja, richtig. Aber ich war leider noch nie auf der Peloponnes. Also ich habe Athen noch nie live gesehen, was mir sehr leid tut. Aber ich habe es eben bisher nicht geschafft. Was ich wohl geschafft habe, sind einige griechische Inseln zu besuchen, die ich eben effektiv schon als Studentin sehr toll gefunden habe. Und wenn es sich ergeben hat und wenn Tempel zu besichtigen waren, bin ich immer da dorthin gefahren und habe versucht, das Altgriechisch zu entziffern. Und das hat mir immer sehr viel Freude bereitet, dass ich da eben eine Sprache kann, die eben nicht jeder lesen und verstehen kann. Das hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, Griechisch war eigentlich sogar mein Lieblingsfach, wenn ich es jetzt so sagen darf. Und mich hat die Schularbeit in Griechisch eigentlich immer, ist mir immer vorgekommen wie ein Kreuzworträtsel. Also das Enträtseln hat mir immer Spaß gemacht. Also so sehe ich die Sprache Griechisch für mich, wenn ich im Urlaub bin und was lese.
Aber es ist ja nicht so, dass du sagst, man hat zu einem Kulturkreis nur über die Sprachkenntnisse Zugang. Du fährst auch sehr gerne nach Spanien und überhaupt in Städte. Was gibt dir das, also diese Städtereisen?
Also die Städtereisen, die geben mir sehr viel. Ich liebe das Leben, das pulsierende Leben in einer Stadt. Vielleicht, weil ich aus einem Dorf stamme, dann ist die Stadt für mich immer ein Sehnsuchtsort auch. Und mir gefällt eben die ganze kulturelle Vielfalt, die eben verschiedene Städte mir bieten. Hauptsächlich eben Museen oder auch Theater. Also die gesamte Kultur gefällt mir. Spanien ist effektiv in den letzten Jahren eines unserer Haupturlaubsziele geworden. Auch unsere Söhne kennen mittlerweile fast jede spanische Stadt. Aber ich muss sagen, wie gesagt, es ist ein Ausgleich vielleicht zu einem ländlichen Gebiet, wenn man dort lebt, dass man das auch manchmal braucht. So ein Großstadtgefühl. Und wie gesagt, ja, in Spanien, so Madrid und so, sind da wirklich sehr, sehr schöne Städte. Und eben nicht nur die Kultur, auch das Essen, verschiedene Gerichte auszuprobieren, das gefällt mir sehr gut, ja.
Und wenn wir jetzt noch den Bogen spannen und zum Abschluss kommen, also du hast gesagt, also man kann dort viel sehen, sehr viel lernen. Wir haben ja in Südtirol auch sehr viel Genossenschaften, also im Raiffeisenverband sind über 360 Genossenschaften zusammengeschlossen. Und dort geht es ja auch darum, dass man schon voneinander lernt, aber auch einander gibt und nicht gewinnorientiert, sondern einfach, also dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Wieso engagierst du dich genossenschaftlich, beziehungsweise was bedeutet eigentlich Genossenschaftswesen für dich?
Also Genossenschaftswesen bedeutet für mich ein Miteinander wachsen. Wenn man jetzt die Bank, den Banksektor ansieht, ein Unterstützen, dass auch die Gemeinschaft stärker wird. Vor Ort hauptsächlich Familien unterstützen, damit sie sich weiter entfalten können. Also das sehe ich in der Genossenschaft also als schönstes Ziel an. Und deshalb engagiere ich mich auch so sehr dafür, weil ich mir denke, es ist sehr wichtig, dass die Gemeinschaft auch im Kleinen gemeinsam wächst und sich gegenseitig unterstützt und dass das auch zukunftsfähig ist und bleibt.
Ich glaube, das ist schon ein sehr schöner Abschluss unseres heutigen Podcasts. Das war eine neue Ausgabe von Nah dran gehen mit Jutta Pedri, Rechtsanwältin, Verwaltungsrätin der Raiffeisenkasse Partschins und Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein und hören Sie wieder hinein in 3 Wochen, wenn es heißt Nah dran gehen, spannende Geschichten aus unseren Genossenschaften.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.